Auf populäre Anfrage werde ich mal jetzt statt den regulären Shio zu geben, Fragen entgegennehmen bezüglich Recherchen in dieser Corona-Zeit. Bitte, die erste Frage ist.
Also die erste Frage ist, wenn man Gottes Willen ein andere Recherchen und Yom Kippur zu Hause ist oder in einer Synagoge ohne Minyan, genau, gibt es einen Wegweiser darauf hin, was man sagt, was man nicht sagt, etc. Papier. Erstmal Rosh Hashanah, dann Yom Kippur.
Also, erstens die allgemeine Regel. Die Regel zu Rosh Hashanah müssen nicht wesentlich anders sein, als wir, zu allen anderen Tagen. Das heißt, das Gebet teilt sich in solchen Dingen, die Chovat Yachid sind, eine Pflicht für den Einzelnen, und die auch gemacht werden ohne Minyan. Und solche Dinge, die nur gemeinsam gemacht werden, die sogenannte Dvarim Shebikdusha, oder, das erzähle ich gleich, es gibt auch den Begriff Tfilat HaZibur, das gemeinsame Gebet, das Gebet des Publikums. Rabbi Yoshe Ben Soloveitchik, den ich immer wieder erwähne, hat vorgeschlagen, dass die Wiederholung der Amida, obwohl sie ursprünglich dafür gemeint war, eingeführt wurde, weil es viele Leute gab, die nicht wussten, wie selbst die Amida zu beten. Mhm. Dass man auch leicht verstehen kann, da damals der Siddur noch nicht erfunden wurde. Das heißt, um zu beten, musste man die Texte auswendig kennen. Dass trotzdem, einmal, dass diese Pflicht eingeführt wurde, sie nicht mehr nur da ist, um den Leuten, die nicht wissen, wie selbst zu beten, zu helfen, sondern auch, also nicht nur Tfila Bezibur, dass wir gemeinsam beten und dass dabei der nicht weiß, etwas wiederholt bekommt, damit er darauf Amen antworten kann und damit seine Pflicht erfüllen kann, sondern es ist Tfilat HaZibur, es ist eine andere Dimension des Gebetes. Es gibt ein Gebet, das wir alleine, jeder für sich sprechen, und ein anderes Gebet, das wir als Gemeinde sprechen, die ganze Gemeinde betet. Und sie tut das, indem sie einen Vorbeter auswählt und beauftragt, dieses Gebet im Namen der Gemeinde zu sprechen. Das war Rav Soloveitchik. Zurück zu, was wir hier also als Typologie entwickelt haben. Es gibt Devarim Shebikdusha, Dinge, die ausschließlich mit Minyan gesprochen werden. Und einen Teil davon können wir als Tfilat HaZibur bezeichnen. Es gibt auch Pflichten, die wir selbst sprechen. Und dann, das ist für jeden Tag. Beispiel. Also was tun wir, wenn wir Bichidus alleine beten? Dann haben wir die Pflicht, 100 Brachot am Tag zu sprechen. Aus diesem Grund haben Chazal eingeführt, dass man am Morgen verschiedene Segensprüche sprechen soll. Es gibt die Segensprüche, die selbstverständlich eine Pflicht sind, nämlich Birkat HaTorah, die möglicherweise eine Torah-Pflicht ist, sie zu sprechen. Das ist eine Birkat HaMitzvah, eine Bracha auf der Mitzvah, die wir dann erfüllen werden. Aber es gibt auch die Birkot HaShachar. Die Birkot HaShachar wurden eigentlich eingeführt, damit wir Gott für allerlei Dinge danken. Und diese sprechen wir auch, wenn wir alleine beten. Interessante Nebenbemerkung. Der erste Siddur, den wir historisch haben, ist ein Brief, eine Antwort von Rav Amram Gaon an die jüdische Gemeinschaft in Spanien im, ich weiß nicht, 9. oder 10. Jahrhundert, ich habe schon vergessen, wann der Rav Amram lebte. Und die fragten ihm, sie stellten einige Fragen bezüglich des Gebetes in der Synagoge. Sie wollten wissen, was man eigentlich zu sagen hat. Und dann fragten sie auch, in der Gemara heißt es, dass wenn man aufwacht, die Augen öffnet, aufsteht, davor sich kleidet, danach sich die Schuhe anzieht und so weiter, dass man jeweils Brachot spricht. Diese Brachot sind Danksagungen, die aber im Kontext der Art, wie sie im Talmud gelehrt werden, sehr ähnlich aussehen wie Birkot Nehenin, wie was Brachot, die wir auf dem Essen machen. Nämlich zum Beispiel für das Öffnen der Augen, Pokeach Ivrim. Ja? Okay. Ich bin glücklich, dass ich meine Augen öffnen kann. Ich bin glücklich, dass ich sehe. Ich danke Gott dafür. Die Poskim haben sich die Frage gestellt, ob ein Blinder diese Bracha machen kann. Aber bevor diese Frage gestellt wurde, war die Frage eine andere. Dürfen wir diese Brachot in der Synagoge sprechen und müssen wir sie zu Hause, wenn wir aufwachen, sprechen? Und Rav Amram Gaon sagte, dass obwohl Menschen gegen des neuen Brauches in Spanien argumentierten, dass eigentlich nach dem Talmud das zu Hause während des Aufwachen gesprochen werden muss, lobte Rav Amram Gaon die spanische Gemeinde, dass sie das in die Synagoge hineingebracht hat, weil es Menschen gibt, die sonst diese Brachot nicht sprechen würden. Sie kennen die Brachot nicht. Und dann schrieb er seinen Sidur. Also die Brachot am Morgen, obwohl wir sie häufig in der Synagoge sprechen, sind sie eine Pflicht für jeden des Einzelnen und wir sprechen sie auch normal zu Hause. Korbanot ist, um den Tag mit Torah lernen anzufangen. Und dann wählen wir insbesondere solche Tora-Abschnitte, die Bezug nehmen auf den Tempeldienst, den wir heute nicht erfüllen können. Und nach dem Motto, Unshalma Parim Svateinu, dass wenn wir Dinge nicht tun können, wir können die Bullen nicht opfern, soll, mögen doch unsere Lippen statt dem einen Ersatz für diese Pflicht bringen. Dann haben wir Psukei Desimra. Die Psukei Desimra leiten sich davon ab, dass man es heißt in der Gemara, dass Chassidim HaRishonim, die einzigen Frommen, die pflegten eine Stunde vor dem Gebet zu warten, dann warten sie eine Stunde und dann warteten sie eine Stunde nach dem Gebet. Was taten sie während dieser Stunde? Die Antwort ist Psukei Desimra und Meditationen. Das ist, was sie taten. Also Psukei Desimra ist wiederum eine persönliche Pflicht. Dabei steht ausdrücklich im Shulchan Aruch, Echad Amar Be, Echad Amar Meit, wenn es einem zu viel ist, alle Psalmen von Psukei Desimra zu sprechen, weil er nicht so schnell beten kann, nicht so viel beten kann, ich weiß was, er liest nicht so leicht, dann darf man auch einige davon auslassen, insbesondere wenn es spät wird, aber man darf einige davon auslassen, weil die Hauptsache ist, dass man Kavanah hat. Und wenn man mehr Kavanah hat, wenn man einfach weniger Psalmen langsamer spricht, dann darf man das tun. Nicht, dass man sie leichtsinnig rausschmeißen soll, das ist nicht die Idee, aber man darf schon dort kürzen. Allerdings, wenn man nicht kürzen muss, dann soll man sie vollständig sagen. Warum nicht? Sie sind prächtig und schön, insbesondere wer sie versteht oder einigermaßen versteht. Dann haben wir Schma Israel mit dem Brachot vor und nach. Die Brachot von vor und nach Schma Israel gehören zu den ältesten Brachot unserer Geschichte. Zu den ältesten, die sagte man zur Zeit von Betamigdash. Die Pflicht, Schma Israel zu sprechen, morgens und abends, ist eine Doraita-Pflicht, eine Tora-Pflicht. Und entsprechend, noch lange bevor es Usus war, täglich die Amidah dreimal zu sprechen, sprachen die Menschen zweimal Schma Israel und dazu gehörten dann auch Brachot. Diese Brachot sind sehr wichtig, die lässt man nicht aus, man spricht sie. Allerdings werden zu Rosh Hashanah und Yom Kippur, so wie nach vielen Bräuchen auch zu anderen Feiertagen und bestimmten Shabbatot, weitere Texte dort eingefügt. Ob diese gesagt werden sollen, ist ein Thema, das ich bald aufnehmen werde. Erstens, Schma Yisrael und Brachot, selbstverständlich sagt man. Amidah muss man sagen. Keine Frage, es gehört zu den Kernpflichten. Natürlich ohne Wiederholungen. Für die Wiederholung braucht man einen Chazan und ein Minyan. Wenn man weder noch hat, dann, wenn eine von den beiden fehlt, also insbesondere wenn es kein Minyan gibt, dann darf man die Amidah nicht wiederholen. Wie sieht die Amidah aus? Also die Amidah, wie sie für den Einzelnen in den Machzorim gedruckt ist, die stille Amidah, die soll man so sagen, ohne Änderung. Es gibt verschiedene halachische Gründe für jeden Zusatz in der Amidah und entsprechend ist es wichtig, dass wir die Amidah treu so sprechen, wie sie steht. Musaf sagt man auch Bichidut. Das ist eine Machloket in der Gemara, ob wenn jemand ohne Minyan betet, ob er Musaf sagt oder nicht. Aber die Halacha ist, dass wir Musaf auch alleine sprechen. Also das gehört auch dazu. Das Ashrei vor Musaf, es steht in der Gemara, man soll dreimal täglich Ashrei sagen. Wochentags ist es vor und nach der, also am Anfang, in Psukei Desimra, am Anfang von Shacharit, in den Psalmen nach der Amida. Wenn es Musaf gibt, sagt man auch noch immer dieses Asche. Es ändert nichts daran und das macht man auch, wenn man alleine betet. Man endet sein Gebet mit Alenu, wie immer. Ja, ist auch kein Thema. Dass vor Alenu einiges noch eingefügt wird, Enkel Okenu und Korbanot, das ist passend, das darf man ruhig sagen, das ist überhaupt kein Problem. Was ist mit Tkiat Shofar? Wer einen Shofar hat, soll Shofar blasen. Und wer keinen Shofar hat, soll sich bemühen, Shofar zu hören. Es wird an mehreren Orten auch Nachmittagsshofar geblasen. Unser Bet Midrash Ochot Chaim organisiert Tashlich am zweiten Tag Rosh Hashanah um 17 Uhr im Stadtpark. Und genauer Treffpunkt wird nur freigegeben, wenn man sich anmeldet. Das ist ein Prinzip, ein Sicherheitsprinzip. Aber allerdings werde ich meinen Shofar mitnehmen, Be'ezer Hashem, und man wird Shofar blasen. Ja, für die, die es nicht am Morgen gehört haben. Aber wer kann, soll dann die Tkiot dem Yushav sprechen. Soll man Shofar blasen während der Amida? Nach dem aschkenasischen Brauch ist die Takana, um Shofar während der Amida zu blasen, mit der Wiederholung verbunden. Keine Wiederholung, dann blast man dort nicht. Nach Nusach Sfard tut man auch während der stillen Amida Shofar blasen. Allerdings mit der Bedingung, dass jemand das kann. Nicht jeder kann jonglieren und mitten der Amida jetzt stehen bleiben, den Shofar bei der Hand nehmen, blasen und dann zurückstellen und wieder anfangen, wo man war. Wenn man sich da irren wird, ob man jetzt bei Malchuyot oder Shofarot war oder Sichronot, dann unterlasst man das. Ja? Auch nach dem Nusach Sfard-Projekt. Man ist mit der Meikara Din ist man Jotze, wenn man 10-mal geblasen hat. Es gibt aber die Gemara, lehrt man soll es 3-mal machen. Also 30 Töne, ja, dass die sogenannte Tkiot Miyushav, damit hat man sicher seine Pflicht erfüllt und dafür soll man sich bemühen. Es gibt eine Mishnah, die diesbezüglich relevant ist. Darf man zum Beispiel den Shofar mit einer Maske überdecken? Das ist ein ganzes Gespräch zwischen den Poskim und Ärzte. Ah, interessant, auch Ärzte. Die Diskussion ist A, darf man, B, soll man. Weil C, hilft's? Fragezeichen. So eine Maske über einen Shofar zu stellen, glaube ich, also ich weiß, dass es verschiedene Poskim haben verschiedene Meinungen gegeben. Ich glaube, es ist erlaubt und man soll es nicht tun, weil es nutzlos ist. Ja, das ist meine Meinung. Das ist eine N95-Maske dürfte hilfreich sein. Ob man das noch darf, einfach ausprobieren. Man soll Shofar mit und ohne blasen und sich das anhören, ob der Ton wesentlich anders ist. Wenn der Ton wesentlich anders ist, dann darf man nicht. Wenn der Ton ähnlich gleich geblieben ist, dann darf man ja. Aber aus dem Grund, dass für so eine Maske ja, dass so eine Maske zu wenig bringt im Fall von einem Shofar, weil man mit Kraft bläst, ist es eher angemessen, dass der Baal Tokea bei einem Fenster stehen soll. Oder es gibt ein Minhag normalerweise, dass man den Shofar so hält, dass der nach oben offen ist. Aber in diesem Jahr soll man ihn nach unten halten, damit alle Partikel, die hineingeschleudert werden, an den Boden gehen. Ich würde liebstens wenigstens zwei Methoden diesbezüglich kombinieren. Welche zwei kommt auf der eigenen Erfahrung, man muss das probieren vor Rosh Hashanah, an, was man spürt, das eigentlich angemessen ist. Das ist bezüglich Shofar. Also, damit habe ich die Regel gegeben für jeden Tag, wenn man Bechidut betet, ja, Kriyat HaTorah gibt es nicht. Man muss nicht aus dem Machzor der Kriyat HaTorah nachholen, aber man darf und es ist sehr schön. Am Shabbat ist es wichtiger als in Yom Tov, aber auch an Yom Tov gibt es eine bedeutende Sache, dass man die Kriyat HaTorah lesen soll, auch wenn man keine Torahrolle hat. Ja.
Die Haftarah, soll man dann diese mit Brachot lesen, vor und danach?
Ohne Brachot. Ohne Minyan keine Brachot.
Nee, Haftarah, nicht.
Haftarah, Haftara, die Brachot für Haftara sind ein bisschen ein Mysterium. Warum? Weil eigentlich, wenn wir die normale Regel anwenden sollten, sollten wir das überhaupt nur dann machen, wenn man eine handgeschriebene Rolle vom Navi hat. Der Minag Israel ist deutlich anders. Wir machen die Brachot der Haftara, auch wenn man aus einem Chumash liest, aber dennoch mit Minyan. Ohne Minyan geht es nicht.
Bei was nochmal? Bei Mus, bei Haftara oder bei Torah?
Bei beiden. Brachot bei beiden, ja? Mit Minyan. Ohne Minyan keine Brachot dort.
Okay.
Jetzt kommen wir zu Piyutim. Eine der schönen, prächtigen Dinge des Gebetes an Rosh Hashanah Yom Kippur, die dafür sorgen, dass die Gebete auch sehr, sehr lange sind, sind die Piyutim. Manche dieser Piyutim, jetzt, welche Piyutim man sagt, kommt darauf an, in welcher Synagoge man davent. Wo man diese Piyutim sagt, kommt darauf an, auch welchen Ritus man folgt. Es gibt Piyutim, die im Machzor für die Brachot Birkot Kriyat Shma stehen. Es gibt Piyutim, die in der Amida eingefügt werden. Und es gibt Piyutim, die außerhalb der Amida und außerhalb der regulären Gebeten gesagt werden. Sagen wir mal nach Schachris. Ein Beispiel des Letzteren wäre das Avinu Malkeinu zum Beispiel.
Ganz kurz, Sie meinen die Piyutim während des Wiederholung der Musaf-Gebets?
Ich meine alle. Es gibt verschiedene.
Zichronot.
Zichronot ist nicht Piyutim. Zichronot ist ein Kernbestandteil von Musaf zu Rosh Hashanah.
Aha, okay.
Zichronot, Malchuyot und Shofarot, davon darf man nicht wegschneiden. Die Mischne sagt...
Aber wie unterscheide ich dann, ob das Piyutim ist oder ob das...
Wenn es in der Stille Shmoneh Esrei geschrieben ist, dann ist es nicht Piyutim. Okay. Wenn es in der Wiederholung geschrieben ist, aber ist nicht in der...
Melech Elyon, ja, okay, alles klar.
Okay. Jetzt. Die Piyutim haben über die Jahrhunderte für viel Kontroverse gesorgt. Weil zum Beispiel im aschkenasischen Sidur, im uraschkenasischen Sidur, sagen wir mal bei Jekes, wie es noch bis heute der Fall ist, sagt man zu Birkas Kriyas Shma viele Piyutim, prächtige Piyutim. Andere, es gab Poskim, die waren davon skandalisiert. Sagen, na, so Texte einfügen in Birkot Kriyas Shma, wie darf man, das ist ein Hefsek, damit unterbricht man die Brachot. Man hat es sowohl für Birkot Kriyat Shema als auch für die Amida gesagt, wobei der halachische Punkt stärker bezüglich Birkot Kriyat Shema als bezüglich der Amida ausgedrückt wurde. Als Resultat davon gibt es Gemeinden, die eine alte Tradition haben, dass sie keine Piyutim dort einfügen oder nur die wenigsten. Wenn man den sephardischen Sidur zum Beispiel anschaut, dann wird man sehen, dass die Piyutim meistens nach der Amida gesprochen werden. Zum Teil sind es Piyutim, die uns aus dem aschkenasischen Brauchtum bekannt sind, zum Teil sind es typisch sephardische Piyutim. Hauptsache, es wird außerhalb der Amida und der Birkat Kriyat Shema gesprochen. Das ist eine Reaktion. Brisker tun mehr oder weniger das Gleiche. Sie glauben, dass die Amida, wie sie ohne Piyutim gesprochen wird, die Amida ist. Und Piyutim soll man nicht hinzufügen. An der anderen Seite, Jekes und bestimmte Hasidim sprechen möglichst alle Piyutim. In Bobev geht es so weit, dass jene Piyutim, die nicht während des Gebetes gesprochen werden, nicht vergessen werden. Es gibt nicht genug Zeit, um sie alle zu sprechen, aber jene, die man überspringt, dann merkt man sich das. Und während der 3 Wochen von Rosh Hashanah bis Ende von Sepasteure an den Tisch mit dem Rebben singt man die ausgelassene Piyutim, damit man gar nichts auslässt. Okay? Jekes sind dafür bekannt, sie können den Machzor von Deckel zu Deckel beten. Ich mache das gerne übrigens. Es sind prächtige Piyutim. Von Deckel zu Deckel ist hart. Aber Rosh Hashanah geht es, im Kippur ist viel harter.
Aber kurze Nachfrage. Ja. Soll man dann diese Piyutim jetzt schnell diese 3 Tage lernen, die Melodien oder wie macht man das?
Schwer. Wer es nicht gewohnt ist, soll sich das nicht antun, es ist zu schwer.
Ja, aber wie sagt man dann diese Piyutim?
Der immer die Piyutim jedes Jahr zu Birkot Kriyat Shma sagt, soll sie weiterhin sagen. Man kann sie auch Bechidut sagen. Die Piyutim von der Wiederholung der Amida kann man nicht in der Amida aufnehmen, weil man nicht als Vorbeter fungiert. Diese sind für die Wiederholung gemeint. Man kann natürlich sich eine Auswahl nehmen, um sie dann außerhalb der Amida zu sprechen. Warum nicht? Hier ist aber das Problem. Viele dieser Piyutim haben eine besondere Funktion. Nämlich, sie sind Elaborationen von den Brachot der Amida. Man nennt das Krovetz. Oder Krovot, eigentlich nicht Krovetz, Krovot. Und zweitens gibt es solche Piyutim, die eine Einführung zur Kedusha sind. Die Frage ist, inwieweit es sinnvoll ist, solche Piyutim, die speziell für Minyan bedacht sind, als alleinstehendes Stück zu sprechen. Wenn jemand damit viel Inspiration bekommt, dann kann ich das bestimmt nachvollziehen. Aber sonst würde ich mal sagen, wozu? Ich gebe mal als Beispiel das Untane Tokef. Untane Tokef, es gibt eine bekannte Geschichte, woher Untane Tokef entstanden ist. Ich will jetzt Untane Tokef nicht im Detail besprechen, da kann man ganz, ganz viel darüber sagen. Ich werde mal sagen, dass der Grund, dass wir Untane Tokef sagen, nicht die Geschichte ist. Die Geschichte ist jünger als das Untane Tokef als Gebet. Das Untane Tokef ist Jahrhunderte älter als die Geschichte. Ihr kennt die Geschichte? Nicht! Die steht in so vielen Masorim. Die Geschichte, die mit Untane Tokef verbunden wird, ist, dass irgendwann im Mittelalter, irgendwo in Europa, ein Jude, politisch sehr bedeutsam war und im Kontakt mit allen Würdenträgern seiner Region. Und ein Bischof sagte ihm mal: Es ist doch Zeit, du sollst doch schon endlich zum Christentum übertreten. Und der Jude suchte sich irgendwie eine höfliche Ausrede. Und dann sagte er: Gib mir 3 Tage, dass ich mir das überlege. Und wie er nach Hause gekommen ist, hat er sich überlegt, was für eine schreckliche Sache er getan hat, hat den Eindruck gegeben, dass er bereit wäre, zum Christentum zu übertreten. Und hat er das sehr, sehr bereut. Als die 3 Tage fertig waren, ließ der Bischof ihn rufen. Er kam nicht. Der Bischof ließ ihn rufen, er ist nicht gekommen. Und am Ende hat man ihn zwangsgemäß gebracht. Dann hat er gesagt: Ich bin eigentlich, es tut mir leid, aber es kommt gar nicht in Frage, dass ich mich taufen lasse. Und ich finde, es ist eine schreckliche Sache, dass ich überhaupt den Eindruck gegeben hatte, ich würde sowas tun. Der verfluchte dann seine Hände, seine Füße, sein ganzer Körper, die ihn dabei geführt hatten, um sowas zu tun. Und der Bischof gab ihm Recht und sagte: Naja, du hast Recht, deine Hände, deine Füße, deine Zunge, deine Ohren, ich weiß was, wir haben alles was Schlechtes gemacht, also sollen sie alle, er wurde gefoltert, sie wurden abgeschnitten. Und dann ließ er seine Glieder, Körperteile einsalzen. Und er ließ sich, er war krank, todkrank, ließ sich in die Synagoge mit seinen Körperteilen bringen und er sprach das Untane Tokef und ist dann verstorben. Das ist die Geschichte, die wird im Osarua, also Wiener Rishon, gebracht. Es gibt Gründe, um diese Geschichte zu relativisieren, sagen wir mal so. Hauptsächlich der Rabbi Amnon aus Mainz, von dem man diese Geschichte erzählt, also vermutlich mit Mainz verbunden, der ist uns sonst, der soll, im, also Mainz, das heißt, sagen wir mal, im 10., 11., 12. Jahrhundert gelebt haben. Aber das Untane Tokef ist Jahrhunderte älter. Wir kennen das seit dem 6. Jahrhundert. Und Untane Tokef wird nicht gesprochen, weil es diese Geschichte mit Rabbi Amnon gibt. Die Geschichte mit Rabbi Amnon ist der Grund, dass viele Leute, wenn sie das Untane Tokef sprechen, dass sie sich besonders inspiriert fühlen davon. Es ist sehr, sehr emotionell. Aber der Grund, dass wir sagen, ist, weil es die Einführung für die Kedusha ist. Ptichali Kedusha. Also ob man sowas jetzt persönlich sagen soll, es gibt Wertvolles darin, sicher, wenn jemand sich damit inspiriert, sehr gut. Sonst, es ist Ptichali Kedusha. Ja? Und da habe ich ein extremes Beispiel gegeben. Es gibt viele Beispiele, die weniger extrem sind, weil sie nicht so emotionell beladen sind. Und wo es deshalb weniger angemessen ist, sie persönlich zu sprechen. Dann gibt es andere PU-Themen, die hervorragend auch passen, wenn man sie eigenständig sagt. Also man kann einfach den Mahzor öffnen und sich ein paar auswählen. Man darf das mit der Übersetzung überprüfen. Was möchte ich jetzt sagen? Eine schöne Übung übrigens, wenn man diese PU-Themen spricht, ist zu versuchen, die poetische Struktur zu entdecken. Weil das bringt, das vertieft. Plötzlich hört man die Musik und die Kadenz des Gedichtes. Die sind häufig nach dem Alephbet oder nach einem Rückwärts-Alephbet oder nach einer Kombination von Vorwärts und Rückwärts, ein sogenannter Atbash, Aleph, Taf, Bet, Shin, Gimel, Resh, Dalet, Kuf und so weiter, bis sich die Buchstaben in der Mitte treffen. Und sie enden auch, sie haben einen Reim am Ende auch. Und manchmal ist es noch komplex, wo es vier Zeilen gibt, die ersten drei reimen miteinander, die vierte Zeile reimt mit den anderen vierten Zeilen. Es gibt verschiedene Modelle und wenn man also schon ein PU-Team sagt, lohnt es sich zu versuchen zu entdecken, wie sie zusammengestellt sind. Nachdem dass der Alephbet ausgenutzt ist, sind sie manchmal noch länger und unterschreibt der Autor mit einem Akrostik und seines Namens. Ja.
Aber dann, wenn man das versucht, erstmal auf Hebräisch oder
transliteriert
und dann schaut man noch die Übersetzung.
Dann ist die Übersetzung, was gefällt, und dann kann man es auf Hebräisch sagen und versuchen.
Weil dann ist es irgendwann Mincha. Also wenn man
das. Alle sagen, wähl dir 3, 4 aus. 3, 4, 5, was weiß ich, ja?
Aber um wählen zu können, muss man alles schon können. Das heißt, man muss schon jetzt alles
lesen. Wähl dir 1 aus.
Okay,
gut. Aber du musst nicht. Es ist keine Pflicht, dir zu sagen. Die Pflicht habe ich früher erklärt. Jetzt bezüglich der Pflicht, Shofar zu hören, möchte ich betonen, die Mischne lehrt, was die Halachot sind, wenn jemand in eine Grube Shofar geblasen hat, in einem Fass oder verschiedene andere komische Situationen. Man stellt sich die Frage, wie kommt jemand darauf, um dort Shofar zu blasen? Und es gibt tatsächlich Kommentare, die sagen, dass der Grund, dass die Mischna das behandelt, war, weil es Zeiten gab, wenn man nicht normal Shofar blasen durfte, konnte. Es gab antisemitische Elementen, die Juden daran hinderten. Und deshalb haben Menschen versucht, sich zu verstecken beim Shofarblasen. Die Frage war, wann ist man noch immer Jotze? Daraus lässt sich schließen, was für eine riesige Mesirut Nefesh die Menschen hatten, um Shofar zu hören. Auch wenn jetzt Covid-19 ist, ist es für uns wesentlich, wesentlich, wesentlich leichter, Shofar zu hören, als für diese Leute damals, die sich damit gefährdeten, also zu Gewalt öffneten. Ja, sie waren gefährdet von Gewalt. Es gibt keine Chiyuv Mitzwa, also es gibt kein Chiyuv, um eine Mitzvah Asse so zu erfüllen, wobei man sich dort das Leben gefährdet. Das heißt, man soll es nicht dumm machen, man soll es so auf also so eine Art und Weise machen, dass man das Risiko einer Ansteckung soweit möglich verringert. Aber Shofar hören soll man. So, das war jetzt eine lange Antwort auf eine wesentliche Frage. Nächste Frage.
Das war jetzt eigentlich nur Schacharis. Was ist mit den anderen?
Ja, Musa habe ich auch gesagt. Bei den anderen ist es leichter. Weil bei den anderen gibt es keine Beauty. Zu Yom Kippur wird es komplexer übrigens. Noch zu Rosh Hashanah erstens. Was ist mit Avinu Malkenu?
Am Sonntag.
Ja. Es gibt verschiedene Gdolei HaDorot, die geschrieben haben, dass man auch, wenn man alleine ist, das Avinu Malkenu spricht. Aber die Menschen sind allgemein unter der Eindruck, dass man Avinu Malkenu nur mit Minyan spricht. Und deshalb könnte ich mal sagen, dass beide legitime Einstellungen sind. Aber zu Avinu Malkenu Ach alleine zu sagen, dafür gibt es ausdrückliche Quellen in den Shuvot. Und ich würde das vorziehen. Das ist für Avinu Malkenu. Jetzt kommen wir zu Yom Kippur. Yom Kippur gibt es zusätzliche Elementen, die Rosh Hashanah nicht im Spiel kommen. Einerseits gibt es eine Besonderheit, zwei Besonderheiten zu Rosh Hashanah. Es gibt Shofarblasen und es gibt Malchiot, Zichronot und Shofarot. Das ist speziell zu Rosh Hashanah. Zu Yom Kippur ist speziell, dass wir häufig 10 Mal insgesamt Vidui sprechen. Und dass man häufig auch Slichot spricht. Eigentlich soll man in jeder Amida Slichot sprechen, weil viele Gemeinden leider zu Minche die Slichot weggeschnitten haben. Aber eigentlich müsste man zu jeder Amida Slichot haben.
Ist es gemeint, das, was beispielsweise ich hier in Chabad sehe, bei Minche, diese Rachun, Vachanun, und dann geht es um Vidui und dann. Und dann Tachanun?
Nein, also Tachanunim gibt es, aber das Tachanun von so machen gibt es im Kippur nicht.
Ja, okay.
Jetzt, Hashem Hashem Kel Rachum Vachanun sagt man nicht, wenn man alleine betet. Das sagt man auch zu Rosh Hashanah, wenn man ein Minyan hat, sagt man das beim Eröffnen des Augenkodesh. Aber wie heißt das, wenn man alleine ist, sagt man Hashem Hashem Kel Rachum Vachanun nicht. Der Mishnah Brura schreibt und andere schreiben, dass es erlaubt ist, wenn man es sagen will, um es mit der Melodie der Torah zu sagen. Aber müssen muss man es nicht tun. So. Und ohne, die Melodie, ohne, der Melodie, ohne es als Psukim zu sprechen, wenn man glaubt, man sagt damit das Gebet, dann darf man es nicht sprechen. Weil das darf man nur mit Minyan sprechen. Die Einführung für Hashem Hashem Kel Rachum Vachanun ist das Kel Melech Yoshev. Ja, und Kel Rachapaim. Deshalb fallen all diese Gebete weg, wenn man kein Minyan hat. Aber das, was davor und danach steht, sind Slichot. Mhm. Slichot soll man auch alleine sagen. Jetzt, wer sich nicht alle Slichot anhaufen kann, die im Machzor stehen, das sind die meisten Leute, das sind ganz viele Slichot, kann sich einige auswählen. Wie wählt man die Slichot aus? Mhm. Eine Slicha soll man haben, die das Binden von Yitzhak erwähnt. Und dann soll man noch eine oder zwei Slichot auswählen. Wenn es ein Pismon gibt, Pismon ist was dann normalerweise anders gedruckt ist, man sagt es laut, responsiv dem Publikum und dem Vorbeter in einem Minyan, dann kann man sich das auswählen. Also was haben wir hier? Imru Lelokim ist ein Piyut, den kann man auch alleine sprechen, das ist kein Problem, nach der Amida. Ja, muss man nicht. Er wird sowohl zu Rosh Hashanah als auch zu Yom Kippur im Machzor geführt. Mhm. Also, man soll jetzt...
Ja, aber man, ich kann mir gut vorstellen, wenn man Rabbiner ist, dann weiß man das schon auswendig wie 2x2. Aber wenn man jetzt eventuell alleine davon steht, dann fühlt man einfach wie ein Berg.
Es ist ein Berg, aber sag nur die Stille Shmoneh Esrei ohne die Piyutim. Und zu Yom Kippur, das können wir nächste Woche tun. Ich kann vielleicht eine Auswahl.
Danke, weil das... Ja.
Gibt es eine weitere Frage? Nicht? Keine Fragen?
Also das, okay. Man ist schon damit belastet.
Erstmal nicht, nein. Es war alles ausführlich.
Danke.
Okay. Mhm.